Franz Josef vor einig vorzustellen, ist gar nicht so einfach. Du bist Kabarettist, du bist Kinderbuchautor, du bist Abgeordneter zum Nationalrat und in deinem neuesten Buch Mut zum Glück gibst du uns Einblicke in ein sehr spannendes und bewegtes Leben. Seit dem 7. Lebensmonat hast du eine Lähmung und lebst mit Beatmungsmaschine, nicht seit dem 7. Monat, aber seit 2006, und mit persönlicher Assistenz im Alltag.
Genau.
Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass du 2015 das Goldene Ehrenkreuz der Republik Österreich erhalten hast.
Das ist eine Alterserscheinung, glaube ich. Aber
für all jene, die sich wundern, wir kennen uns schon ein paar Jahre und werden das Interview deswegen auf du führen. Die Lesung selber wird durch Interviewpassagen ergänzt. Die Fragen stellen Margrethe Endl und meine Wenigkeit. Und lesen wird heute Evelyn Tammer.
Wenn ich nicht wäre, wie ich bin. Ich würde rennen und mich dabei selbst besiegen. Ich würde laufen über Wiesenfelder durch bunte Wälder, bis ich außer Atem bin. Ich würde springen, um mein Glück allen zu zeigen. Ich würde tanzen, stravanzen, auf Zehenspitzen schleichen zu dir. So sitze ich hier, träume lächelnd von dem, was wäre, wenn. Und weiß doch, dass ich nie so wunderbar träumte, wenn ich nicht so wäre, wie ich eben bin.
Bevor wir sozusagen das erste Stück aus deinem Leben hören, noch ganz kurz die Frage, wie kam es denn überhaupt zu deinem Buch?
Ich höre immer wieder, dass Leute zu mir sagen, wenn es ihnen schlecht geht, dann denken sie an mich. Und dann geht es ihnen besser. Das finde ich schön, wenn das funktioniert. Tolle Medizin. Aber ich habe mir gedacht, das kann irgendwie nicht alles sein, was ich den Menschen mitgeben kann. Und jetzt habe ich dieses Buch geschrieben mit Geschichten aus meinem Leben, wo ich mein Leben darstelle. Und das war natürlich ein, so wie jedes Leben, gibt es Höhen und Tiefen. Und ich habe aufgezeigt, wie ich mit den Schwierigkeiten des Lebens umgegangen bin, umgehe. Und möchte halt versuchen, den Leuten auch Mut zu machen, etwas zu probieren. Visionen zu haben und diese auch umzusetzen. Dieses Buch soll dem Mut geben und vielleicht auch glücklich machen. Es braucht Visionen, es braucht einfach Vorstellungen, was man machen möchte und das muss man auch anstreben, auch wenn es viele Hindernisse gibt. Also zum Beispiel habe ich eine gehörlose Frau einmal kennengelernt, die wollte unbedingt Lehrerin werden und hat ihm gesagt, das geht nicht, aber sie hat es dann trotzdem probiert, hat die Chance bekommen, die Ausbildung zu machen und unterrichtet heute gehörlose Kinder. Also es funktioniert, wenn man wirklich davon erfüllt ist und dafür kämpft.
Es ist schön, wenn die Interviewpartner so die dramaturgische Rutsche legen von den Kindern, die unterrichtet werden, zu deiner eigenen Kindheit. Der kleine Optimist kommt jetzt an die Reihe.
Ich war ein fröhliches Kind, habe viel gelacht. Das erzählen meine Eltern heute noch gern. Natürlich machte ich auch schwere Zeiten durch. Oft weinte ich nachts in mein Kissen, trauerte darum, nicht so zu sein wie die anderen. Wenn ich aber in der Früh aufstand, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Warum das so war, lag wohl im Vertrauen in die Welt, das mir meine Eltern mitgegeben haben. Vertrauen ist das schönste Geschenk, dass Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben können. Ein Baby hat ganz grundlegende Bedürfnisse. Es weint, wenn es Hunger hat, wenn es sich alleine fühlt oder vielleicht schlecht geträumt hat. Wenn Eltern da sind, dem Kind Nähe und Geborgenheit versichern, ihm zu essen geben, wenn es Hunger hat und sich liebevoll mit ihm beschäftigen, legen sie eine wertvolle Basis für das spätere Leben dieses kleinen Menschen. Die Zuverlässigkeit der Zuwendung spendet Urvertrauen und Sicherheit. Wer das in den ersten Jahren mitbekommen hat, kann dieses Vertrauen später an seine Mitmenschen weitergeben. Meinen Eltern habe ich viel zu verdanken. Ich kam völlig gesund zur Welt, strampelte fröhlich vor mich hin und tat, was ich auch später tun würde. Ich lächelte. Meine Eltern waren mit mir als erstgeborenem Kind sehr glücklich und mein Vater konnte endlich überzeugt werden zu heiraten. Ich war 7 Monate alt, als sich nach dem Eheversprechen eine 2-wöchige Hochzeitsreise antraten. Für mich war gut gesorgt. 2 Omas und 2 Opas übernahmen die Obhut und verwöhnten mich nach Strich und Faden. Doch plötzlich bekam diese heile Welt einen Kratzer. Ich bekam Fieber, hörte auf zu strampeln und konnte mein Köpfchen nicht mehr halten. Meine Großeltern brachten mich ins Krankenhaus, ohne Ergebnis. Als meine Eltern zurückkamen, waren sie sehr geschockt und eilten mit mir in den folgenden Wochen und Monaten von Arzt zu Arzt. Das Fieber verschwand, aber die Lähmung meiner Beine blieb. Meine Eltern waren überzeugt, dass die Lähmung mit der kurz zuvor vorgenommenen Impfung in Zusammenhang stand. Ich kam für 3 Wochen nach Wien in ein Kinderkrankenhaus. Das war für meine Eltern eine sehr, sehr schwierige Zeit, denn gleichzeitig war mein jüngerer Bruder zur Welt gekommen, für den sie natürlich auch da sein wollten. Meine Mutter hängte ihren Beruf als medizinisch-technische Assistentin an den Nagel, um vollauf für ihre Kinder zu sorgen. Sie trug mich auf den Armen zum Einkaufen, setzte mich auf die Küchenkredenz, während sie kochte, oder schob mich auf meinem Fahrrad mit Stützrädern durch die Straßen. Mein Vater übernahm die klassische Rolle des Geldverdieners. Umso mehr genossen es mein Bruder und ich, mit ihm an den Wochenenden Karten zu spielen. Ich bewundere die Haltung meiner Eltern sehr. Ohne Wenn und Aber bekannten sie sich zu ihrem behinderten Sohn, schenkten mir viel Aufmerksamkeit und Liebe. Nicht, indem sie die Behinderung in den Vordergrund stellten, ganz im Gegenteil. Eigentlich negierten sie meine Behinderung sehr lange. Als ich 5 Jahre alt war, bauten sie ein neues Haus. Nicht barrierefrei, sondern ganz traditionell mit Stufen vor der Haustür sowie Bad und Schlafzimmer im 1. Stock. Auch als ich schulreif war, weigerten sie sich, mich in eine Behindertenschule nach Wien zu geben. Ich sollte normal aufwachsen und zur Regelschule gehen. Sie lebten immer im Glauben und vor allem in der Hoffnung, dass ich eines Tages meine Beine wieder bewegen würde können. So plötzlich, wie meine Behinderung gekommen war, so plötzlich könnte sie ja auch wieder verschwinden.
Ja, dieser kleine Exkurs zeigt schon, wie schwierig es für Eltern sein kann, dem eigenen Kind den Rückhalt zu geben. Deine Eltern haben das bedingungslos und in grandioser Weise gemacht.
Schon, ich habe ihnen sehr viel zu verdanken. Also sie haben sicherlich die Basis für mein Leben gelegt. Dieses Urvertrauen, dass alles machbar ist oder gut wird. Und auch habe ich von ihnen gelernt zu kämpfen. Habe ich in die Schule gekommen, sondern hat es geheißen. Es geht nicht, behinderte Kinder können nicht in normale Regelschule gehen, die müssen in eine eigene Behindertenschule gehen. Sonderschule nach Wien und meine Eltern wollten mich nicht in ein Internat weit weggeben. Und ein Jahr später sind wir wieder zur Schule und da hat sich eine Lehrerin bereit erklärt, das zu probieren. Also sie haben dafür gekämpft und ich glaube, dass diese Integration, dass ich mit normalen, nicht behinderten Kindern in die Klasse gegangen bin, die Basis für mein ganzes Leben ist.
Du hast ja dann auch einen Sessel bekommen und einen Teppich und hast Wettrutschen gespielt mit den Kameraden. Also hast dich auch sportlich zu dieser Zeit
betätigt. Ja, da war ich gar nicht so schlecht. Also hat oft gewonnen, ja.
Und später hast du aber dann deine Kämpfe mit dem Stift ausgefochten. Du hast zu schreiben begonnen und du schreibst in deinem Buch, dass einer der gröbsten Fehler war, die Pubertätsgedichte zu veröffentlichen. Mhm. Warum denn das?
Sollte man nie. Sollte man verbrennen, glaube ich. Oder zumindest nicht veröffentlichen. Also, ich habe mit 16 oder 17 so ein kleines Gedichtebuch rausgebracht, aus gerade dieser Welt. Alle haben es gekauft, meine Familie, meine Verwandten, meine Lehrer und alle haben dann ganz neugierig das Buch aufgeschlagen und waren schockiert. Da war so viel von Blut und schrecklichen Dingen die Rede und das haben sie sich so nicht erwartet. Und später hat mir eine Lehrerin erzählt, wie sie das gelesen hat, hat sie zu ihrem Mann gesagt, um den müssen wir uns Sorgen machen.
Ja, von lauter schmerzhaften Dingen handelt das nächste Kapitel. Wir haben versucht, die Auf und Abs zu skizzieren. Es gibt einige Kostproben deines Könnens, aus beinahe aussichtslosen Situationen wieder herauszukommen, ein bisschen MacGyver-mäßig.
Mein Optimismus wurde oft auf die Probe gestellt. Beispielsweise kam ich eines Nachts im Winter nach Hause und parkte mein Auto vor der Studentenwohnung. Ich zog meine Beine aus dem Auto, nahm meine Krücken und hüpfte Richtung Haustüre. Es war sehr kalt, Jacke hatte ich aber keine an. Es waren ja nur wenige Meter und gleich würde ich wieder in der Wärme sein. Doch plötzlich rutschte am Eis eine Krücke weg. Scheiße, war mein letzter Gedanke. Da lag ich auch schon auf dem eiskalten, gefrorenen Boden. Mich aus eigener Kraft hochzuziehen, war aufgrund von Eis und Schnee schlichtweg unmöglich. Panik machte sich in mir breit und kurz dachte ich an die Schlagzeile, die ich als Journalist geschrieben hätte. Behinderter Student vor seiner Wohnung erfroren. Punkt. Ich versuchte, meine Gedanken positiv zu lenken und stellte mir vor, ein Studienkollege würde von einer Party heimtorkeln und über mich stolpern. Tatsächlich hörte ich plötzlich die Stimme meines Freundes Hannes, der im selben Haus wohnte. Er fragte, ob er sich gemütlich lege da am Boden. Beide lachten wir, während er mir aufhalf. Oder die eine Sache mit den Wespen. Ich träumte davon, ein herausragender Schriftsteller zu werden und wollte meinen großen Debütroman in der Einsamkeit einer toskanischen Hütte schreiben. Ich buchte ein abgelegenes Häuschen in der Toskana und zog für einen Monat ein. Stundenlang saß ich dort vor einem leeren Blatt Papier und es wollte mir nichts und nichts einfallen. Abends speiste ich in einer Pizzeria und als ich nach Hause kam, schloss ich die Türe ab und ging zu Bett. Mitten in der Nacht erwachte ich plötzlich von einem lauten, summenden Geräusch. Ich schaltete die Nachttischlampe an. Ein großer Fehler. Denn was war passiert? Ich hatte vergessen, draußen das Licht auszuschalten. So erwachten die Wespen im gegenüberliegenden Nest und flogen scharenweise gegen die helle und heiße Glühbirne. So lange, bis sie halbtot auf dem Boden vor der Haustüre landeten und durch den Türspalt ins Wohnungsinnere kamen. Die Wespen krochen und flogen aufgebracht durch mein Zimmer. Durch das Anschalten meiner Nachttischlampe hatten die aggressiven Wespen ein neues Ziel. Mich.
Mhm. Ja, es war ein schreckliches Erlebnis. Vor allem diese Ohnmacht. Wenn man eine Behinderung hat, dann erlebt man immer wieder auch seine Ohnmacht, wo man Dinge erlebt, wo man einfach nicht drüber hinweg kann. Wenn es zum Beispiel Stiegen sind, man kommt nicht drauf. Da hätte ich mir schon oft gewünscht, dass ich Flügel hätte und drüber hinwegfliegen könnte.
Und wie ist die Wespengeschichte weitergegangen? Offenbar wurden sie nicht erstochen.
Ja, ich habe sie überlebt. Das war wirklich schrecklich. Ich war ganz alleine in einem kleinen Haus in Kalabrien. Und der Raum war füllt mit halbtoten Wespen, die da alle auf meinem Bett hingesteuert sind, bei dem Licht. Und die haben nicht aufstehen können und irgendwie mich wehren können. Und in meiner Not habe ich einfach das Licht ausgeschalten, damit sie mich nicht mehr finden. Eine hat mich schon gefunden, die war im Bett, dann hat mich gestochen. Aber die anderen nicht, aber die ganze Nacht war es ein Surren und Summen im ganzen Raum. Und ich habe immer gedacht, dass sie jetzt über mich fliegen oder im Bett landen, das war schrecklich, ja. Aber in der Früh, wie ich aufgewacht bin, viel geschlafen habe ich eh nicht, aber irgendwann bin ich doch eingeschlafen. Und wie ich in der Früh aufgewacht bin, waren die Wespen alle tot am Boden und die Ameisen sind schon gekommen und haben die Wespen abtransportiert. Das war auch eine gewisse Genugtuung da wieder. Zum Glück habe ich da überlebt. Ich habe mir damals eingebildet, ich bin ein Schriftsteller und ich muss in die Einsamkeit, in den Süden. Da bin ich eben vor meiner Schreibmaschine gesessen und mir ist überhaupt nichts eingefallen. Aber zum Glück sind diese Wespen gekommen und dann habe ich eine Geschichte gehabt.
Aber mit der Einsamkeit war es ja dann vorbei, weil ein nicht unerhebliches Gewicht dieses Buches kommt deiner Frau Judith zu. Und auf Wienerisch würde man sagen, es war keine gmade Wiesn. Also der Weg, bis ihr beide zusammengefunden habt, war schon von einem Werden deinerseits gezeichnet, oder?
Ja, ich muss schon sagen, dass ich, es war nicht so, dass ich die große Liebe immer gehabt habe, sondern es war schon eine schwierige Zeit. Eine schwierige Zeit in meiner Pubertät, wo ich schon studiert habe und einfach keine Freundin gefunden habe und immer wieder probiert habe. Das hat nicht funktioniert und dann habe ich gedacht, warum liebt mich niemand? Bin ich nicht liebenswert? Und da habe ich gefragt, liebe ich mich überhaupt so, wie ich bin, und bin drauf gekommen, das ist eigentlich auch nicht der Fall. Also ich mag meinen Körper eigentlich auch nicht. Also mit dem Buckel und den dünnen Beinen. Und dann habe ich mich eben bewusst begonnen, damit auseinanderzusetzen, habe Gedichte geschrieben über mich und oder fotografiert auch. Habe mir ein Flugzeug gesetzt, bin nach Spanien geflogen im Februar und habe mich dieser Situation ausgesetzt, die ich überhaupt nicht mag. Sommer, Sonne und Badestrand liegen beim Schwimmbecken und da habe ich halt bewusst hingestellt und habe mich dort hingelegt zu den Ölsardinen. Habe ich auch eingeölt quasi und bin, ja, da war der, jetzt bin ich einer von ihnen. Und später habe ich dann eine Frau kennengelernt, die Judith, sie war auf der ÖH tätig, hat eine Veranstaltung gemacht.
Barrierefrei studieren. Ja, hört die Geschichte, würde ich vorschlagen.
Also,
plaudern vielleicht nachher weiter.
Ich möchte sagen, dass die Cornelia Götzinger, die auch heute da ist, dass die auch nicht ganz unwesentlich war bei der Vermittlung.
Meine erste Beziehung hielt nur 2 Wochen. Ich war weiter auf der Suche. Auch in der Liebe muss man sich etwas zutrauen. Darauf zu warten ist das eine, man muss aber auch Initiative ergreifen und an sich glauben. Mit 26 Jahren lernte ich meine große Liebe kennen, Judith. Das Problem war, ich wusste das, sie aber nicht. So absurd mein Jugendtraum war, dass ich durch das Schreiben meine Frau fürs Leben kennenlernen würde, so war es doch genau das, was uns zusammenführte. Judith las eines meiner Gedichte in einer Zeitung und lud mich als Autor zu einer Universitätsveranstaltung ein, die sie als Studierendenvertreterin organisierte. Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick und ich las meine Liebes- und Sehnsuchtsgedichte nur für sie. Sie allerdings nahm das wohl kaum wahr. Ich musste sie unbedingt wiedersehen. Gleich am nächsten Tag rief ich sie an und fragte, ob sie mir als Kärntner die Stadt Wien zeigen könne. Sie lehnte nicht ab, sagte aber, dass sie noch einen Artikel für eine Zeitung schreiben müsse. Ich sagte, gut, legte auf und rief eine Stunde später wieder an. Sie hatte den Artikel natürlich noch immer nicht geschrieben. Auch nicht nach einer weiteren, nicht nach 3 und nicht nach 4 Stunden. Schließlich bot ich ihr an, den Artikel gemeinsam zu schreiben. Wir trafen uns in einem Gastgarten in der Innenstadt. Doch bevor wir zu schreiben beginnen konnten, fing es wie aus Eimern zu schütten an. Judith spannte einen Sonnenschirm auf und während rund um uns die Welt unterging, nahmen wir dies, versunken in unsere Gespräche und Blicke, kaum wahr. Anschließend rumpelten wir mit meinem Rollstuhl über das Kopfsteinpflaster durch die Wiener Innenstadt. Judith schob zum ersten Mal meinen Rollstuhl. Obwohl dies für sie sehr mühsam war, wurde es ein schöner Nachmittag. Wir lachten viel. Mir fiel auf, dass Judith an jeder zweiten Straßenecke von einem Obdachlosen mit einem "Hallo Judith" gegrüßt wurde. Wie sich herausstellte, arbeitete Judith bei einem Sozialprojekt mit und kannte daher die Obdachlosen von ganz Wien. Sehr sozial, dachte ich, und war mir nicht mehr sicher, ob Judith mich quer durch die Stadt schob, weil sie mich sympathisch fand oder weil es ihr ein soziales Anliegen war. In einem Brief eröffnete ich ihr, in Form eines Gedichtes natürlich, dass ich sie liebe. Die Reaktion? Judith fühlte sich geschmeichelt. Nicht mehr und nicht weniger. Einen weiteren Schritt machte sie nicht. Also rief ich wieder an, in der Hoffnung auf eine Antwort. Judith stotterte herum. Quintessenz ihrer Worte, muss es denn gleich Liebe sein? Können wir es nicht bei einer Freundschaft belassen? Ich war am Ende. Das hatte ich schon so oft gehört. Ich mit meiner Behinderung war eben doch nicht lebenswert. Selbstzweifel krochen in mir hoch, doch es kam zu einem neuen Treffen. Wir fuhren in den Wienerwald und aßen gemeinsam. Dann folgte ein längeres Gespräch, das zuerst im Gasthaus begann und schließlich im Auto endete, mit einer innigen Umarmung und dem ersten Kuss. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wollte sie jetzt doch? Wieder zu Hause angekommen, wussten wir nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Zu ihrer Wohnung führten Stufen, die ich nicht überwinden konnte. Judith hatte aber eine Idee. Wir tranken im Auto ein Glas Martini. In der darauffolgenden Zeit trafen wir uns so gut wie jeden Tag. Wir erzählten uns viel aus unser beider Leben. Vor allem für Judith war es wichtig, meine Vergangenheit zu kennen. So begann sie, mich und meine Gedanken zu verstehen. Judith stellte mir viele Fragen über die Impfung, aufgrund der meine Beine gelähmt sind. Ich erzählte ihr von meiner Kindheit, meinen besorgten Eltern, der Integrationsklasse, vom Studium, erklärte ihr, wie ich mit der Behinderung lebe. Das alles war für die weitere Beziehung sehr wichtig. Vieles war Judith so fremd, meine Stützapparate, der Rollstuhl, auch mein Aussehen. Sie sagte mir, dass sie oft erschrak, wenn sie mich sah, weil ich so stark behindert sei. Trauer ihrerseits. Etwas, das mir sehr weh tat, aber notwendig war, zumal auch ich einen längeren Prozess durchgemacht hatte, um mich mit meiner Lebenssituation auseinanderzusetzen und sie zu akzeptieren und gut zu heißen. Judith tat sich schwer, bei meinem Buckel zu streicheln. Ich war nicht nur geistig ein Individualist, auch mein Körper war es. Aber schließlich hat sie sich für einen entschieden, der in jeder Beziehung aus der Norm fällt.
Man muss jetzt ein bisschen hartnäckig sein. Ein bisschen. Jede Stunde anrufen. Ja, genau.
Also bevor genau. Man beginnt, sollte man seinen guten Handyvertrag checken.
Nein, wir sind jetzt schon 20 Jahre verheiratet, also die Telefonrechnung hat sich ausgezahlt. Also, wir haben auch zwei Kinder, Katharina und Elias. Katharina ist 14, Elias ist 8 Jahre alt und das verändert natürlich auch sehr das Leben. Also Kinder konzentrieren dann alles auf sich. Ja, aber es ist schon ein sehr, sehr schönes Leben und es ist schön, eine Familie zu haben.
Ja, zur Familie kommen wir gleich noch, aber bevor es zu der kam, kam es noch zu einer Hochzeit. Und wir haben gesagt, wir spielen ein bestimmtes Lied zum Thema Hochzeit, das da wäre.
Love and Marriage.
Love and Marriage. Technik, bitte.
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other.
Das Lied hat uns begleitet und ich erinnere mich, wir erst das gehört haben, waren wir frisch verliebt waren in London und haben uns schon entschlossen, gehabt zu heiraten und einen Tag später sind wir dann in ein großes Geschäft, wo es so Brautkleider gegeben hat und da mein Brautkleid ausgesucht. Das war gar nicht so einfach, weil Judith hat gesagt, es muss ein Kleid sein, wo ich dann nahe an sie rankommen kann, weil es sind alle so weit und breit, dass man mit dem Rollstuhl gar nicht hinkommt. Da haben sie dann das Innenfutter rausnehmen müssen. Genau. Wir haben geheiratet, sie hat Rollerblades angehabt in der Kirche. Also eine Hochzeit auf Rädern, im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielleicht wollen wir noch wissen, was die Cornelia Götzinger für eine Rolle gespielt hat.
Wir haben, die Judith und ich, in der ÖH so eine Behindertenaktivität vorbereitet. Die hat geheißen Schwerbehindert, Werbehindert. Waren 3 Tage zum Integrieren behinderter Studierender auf der Uni Wien. Und am Abend hat sich die Judith vorgenommen, eine Kulturveranstaltung mit einzunehmen. Aber ich habe gesagt, aber es muss von einem behinderten Künstler sein und nicht von einem nicht behinderten Künstler.
Ja, danke.
Und übrigens, ich habe da jetzt vor kurzem ein Buch von Franz Josef Hoeinig gelesen. Das würde sehr gut in diese Abendveranstaltung passen. Hat sie gesagt, weißt du was, ich nehme niemanden, von dem ich das vorher nicht gelesen habe. Gib mir einmal das Buch. Ich habe dann das Buch gegeben, sie hat es gelesen und gesagt, bitte lad ihn ein. Ich habe ihn dann eingeladen. Es kam zu einem Gespräch zwischen den beiden, wie lange, welche Gedichte, wie viel Honorar und sonstiges. Und Franz Josef musste aber schon während der Besprechung gehen. Und dann, sie hat ihn noch rausbegleitet und Judith kam dann zurück, ließ sich ins Sofa fallen und meinte, das ist aber ein ganz ein Lieber. Okay, der erste Teil war somit geklärt. Okay. Am nächsten Tag rief mich Franz Josef an, sag, hast du von der Judith vielleicht eine Telefonnummer? Sag ich, na selbstverständlich habe ich von der Judith eine Telefonnummer und übrigens, sie meinte, du bist ein ganz ein Lieber. So sind die beiden dann irgendwie gekommen.
Judith, hat mir von dem Buch, das die Cornelia gegeben hat, hat sie gesagt, sie möchte, sie hat damals auch für den Caritas-Bus gearbeitet, Canisibus, und hat eine Obdachlosenzeitung rausgegeben und hat mich gefragt, ob es okay ist, wenn ein Gedicht aus dem Buch reinkommt in diese Zeitung. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Dann hat sie gesagt, ja, aber sie möchte das handschriftlich haben, weil das passt zum Stil dieser Zeitung. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Nur ich habe kein Buch da und ich kann kein Gedicht von mir auswendig. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich kenne eines auswendig. Und sie hat dann stotternd dieses Gedicht vorgetragen und ich habe es dann niedergeschrieben und ich war ganz fasziniert, dass jemand meine Gedichte auswendig kann. Und da habe ich gedacht, diese Frau muss ich näher kennenlernen. Erst viele Jahre später, also nach der Hochzeit, hat sie mir gestanden, dass sie das Buch fast nicht liegen gehabt hat und so getan hat, dass sie es auswendig wüsste. Aber trotzdem haben wir eine sehr gute Ehe. Genau. Ich glaube, wichtig für uns war, dass wir gerade am Anfang viel reden müssen. Behinderung war ja völlig fremd und sie hat auch nicht gewusst, ob sie Behinderung in ihr Leben lassen möchte. Also das ist natürlich schon so, wenn man mit behinderten Menschen zusammen ist, oder wenn man ein behindertes Kind hat, dass man das auch Eltern oder Partner, Familienmitglieder dann auch diesen schwierigen Lebenssituationen ausgesetzt sind. Und das war auch eine Entscheidung, die wir treffen hat müssen. Oder auch dieses Bekenntnis, das ist mein Freund, mein Partner, das ist ja am Anfang sehr schwer gefallen, hat sie mir zum Beispiel gesagt, aber das war jetzt blöd, dass wir sind in der Straße spazieren gegangen. Da war gerade ein Freund, Studienkollege von mir und ich habe ihn gesehen, aber nicht zugewunken. Ich habe so getan, als würde ich ihn nicht sehen, weil ich wollte nicht, dass er mich mit dir zusammen sieht oder so. Aber wir haben auch darüber geredet und ich glaube, das war ihm wichtig für die Beziehung und vielleicht fehlt es auch in manchen Beziehungen, dass man zu wenig redet. Dass
Kommunikation als Schlüssel zu einer intakten Beziehung und Ehe.
Deswegen reden wir jetzt kaum noch. Nein, es ist, natürlich reden wir miteinander. Aber wenn man lange zumindest, kennt man sich natürlich in- und auswendig, kennt auch die Gedanken des anderen. Das auch schön, wenn man sich so gut kennt.